Noch während sie das sagten, kamen die Diener des Königs, um Haman zum Mahl bei der Königin abzuholen. Der König und Haman fanden sich dort ein. Beim Wein richtete der König an Esther dieselbe Frage wie am Tag zuvor. »Was ist nun dein Wunsch, Königin Esther? Ich erfülle ihn dir. Fordere, was du willst. Bis zur Hälfte meines Königreiches.« Die Königin antwortete ihm, »Wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe und du mir eine Bitte erlauben willst, dann flehe ich um mein Leben und um das meines Volkes. Man hat uns verkauft, mich und mein Volk. Man will uns töten, morden, ausrotten. Würden wir nur der Freiheit beraubt und als Sklaven verkauft, so hätte ich geschwiegen und den König nicht damit belästigt.« Da sagte König Xerxes, und er wandte sich dabei an die Königin Esther, »Wer wagt so etwas? Wo ist der Mann, der so schändliche Pläne ausheckt?« Esther antwortete, »Unser Todfeind ist dieser böse Haman hier.« Haman blickte entsetzt auf den König und die Königin. Voll Zorn stand der König von der Tafel auf und ging in den Schlosspark hinaus. Haman trat auf Königin Esther zu und flehte um sein Leben. Er spürte, dass der König seinen Tod beschlossen hatte. Als der König wieder in den Saal trat, fand er Haman kniend vor dem Polster, auf dem Esther lag. Empört rief er, »Jetzt tut er sogar der Königin Gewalt an, und das in meinem Palast!« Kaum war das Wort aus dem Mund des Königs, da verhüllten schon die Diener das Gesicht Hamans. Einer der königlichen Eunuchen, Harbona, sagte, »Da ist doch noch der Galgen, den Haman für Mordechai, den Retter des Königs, errichten ließ. Er steht auf Hamans eigenem Grundstück. Er ist 20 Meter hoch. Hängt Haman darauf auf«, befahl der König. So wurde Haman an den Galgen gehängt, den er selbst für Mordechai bestimmt hatte. Darauf legte sich der Zorn des Königs.
Ja, was für ein Finale in Esthers Wohnzimmer, könnte man sagen. Und alles fing damit an, dass diese junge Frau sich getraut hat, ungefragt zum König zu gehen. Und schon da erweist er ihr ihre Gunst. Diese Aussage, bitte, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreichs, hört sich jetzt für uns ganz komisch an, aber das war eine Redewendung. Wir sehen das zum Beispiel auch im Neuen Testament bei Herodes, wo er mit der Tochter seiner Frau spricht und genau den gleichen Ausdruck verwendet. Es war einfach eine Redewendung, die mitgeteilt hat, hey, du hast jetzt mein größtes Wohlwollen. Alles, was du sagst, das werde ich jetzt einfach erfüllen. Und Esther, warum auch immer, rückt nicht gleich mit ihrer Bitte raus, sondern lädt König Xerxes erstmal zu sich zum Essen ein und er soll seinen wichtigsten Berater Haman gleich mitnehmen. Und auch bei diesem ersten Essen tischt sie nur die Speisen auf und nicht die Wahrheit, könnte man sagen. Sie lässt ihn weiter zappeln und sagt, ach, wenn ich doch dein Wohlwollen hab, dann komm morgen gleich nochmal mit Haman zu mir. Und Haman freut sich, wir hatten es letzte Woche gehört, wird ganz stolz, sagt, ich bin der Einzige, der eingeladen ist, neben dem König zum Essen der Königin und so weiter. Und jetzt, beim zweiten Essen, legt Esther dann die Karten auf den Tisch. Sie offenbart dem König, dass jemand ihr nach dem Leben trachtet. Und nicht nur ihr, sondern auch ihrem ganzen Volk. Und ihre Bitte ist, dass der König das Leben seiner Königin verschont, dass er es rettet und nicht zulässt, dass sie getötet wird. Und König Xerxes ist jetzt natürlich bei seinem Stolz gepackt. Wer könnte es wagen, die Frau des Königs zu töten? Und vermutlich wollte Esther genau das bei ihm erreichen. Sie kannte ihn ja relativ gut. Und darum tischt sie jetzt sofort auf und sagt, der Feind, der uns vernichten will, ist dieser Haman. Die Stille am Tisch, die muss jetzt sehr erdrückend gewesen sein, gerade für ihn. Und spätestens in diesem Moment geht König Xerxes wahrscheinlich ein Licht auf. Er versteht, ach so, das hat mit dem Erlass zu tun, den Haman verfasst hat und den ich mit meinem Ring besiegelt habe. Er will die Juden umbringen und meine Frau, Königin Esther, ist auch eine. Worüber die zwei immer geredet haben, wissen wir nicht, aber er wusste bis jetzt nicht, dass sie eine Jüdin ist. Und damit erkennt er, in was für einer Situation Haman und damit auch der König gebracht wurde durch diesen Erlass. Und der König ist jetzt sauer. Er verlässt den Raum, um wahrscheinlich nachzudenken und zu überlegen, was er jetzt tun soll. Und es verlaufen nur wenige Minuten, aber diese wenige Minuten sind total entscheidend für das Leben des Königs, es recht für das Leben Hamans und für das ganze Volk Israel. Der König ist jetzt draußen im Garten und steckt in einer richtigen Zwickmühle. Er will Haman auf jeden Fall dafür bestrafen, mit dem Tod am liebsten, dass er seine Frau, die Königin, umbringen möchte. Aber das Problem ist, wenn er ihn jetzt für diesen Erlass töten lässt, wird er zum Gespött des ganzen Volkes, weil er ja mit seinem Ring diesen Erlass unterschrieben hat und damit selbst eigentlich verantwortlich ist für diese Tat. Wie kann er dann Haman dafür bestrafen, sich selbst aber ungestraft davonkommen lassen? Das würde nicht gehen. Und das macht ihn vermutlich noch wütender. Er ist also draußen, denkt darüber nach, und Haman im Zimmer mit Esther steckt genauso in einer Zwickmühle. Denn was sollte er jetzt tun? Die Sitte am Königshof schreibt nämlich eigentlich vor, dass wenn der König den Raum verlässt, jeder andere Mann, vor allem die Männer, auch den Raum verlassen muss, wenn noch eine der Frauen des Königs im Raum ist. Niemand durfte mit der Königin oder einer seiner Nebenfrauen in einem Raum sein. Erst recht nicht alleine. Und wenn andere Leute noch im Raum waren, zum Beispiel Sklaven oder Diener, Eunuchen, wer auch immer, dann musste man mindestens 7 Schritte Abstand halten von der Frau des Königs. Also eigentlich hätte Haman sofort dem König folgen müssen und mit ihm diesen Raum verlassen. Und selbst wenn er das nicht tut, weil der König ja gerade auf ihn sauer ist, ist vielleicht nicht gerade ratsam, ihm dann zu folgen, müsste er auf Abstand gehen zu Königin Esther. Also was sollte er machen? Wenn er jetzt aus dem Raum geflohen wäre in eine andere Richtung, hätte das natürlich die Schuldvermutung noch verhärtet und es wäre sicherlich nicht gut für sein Schicksal. Große Zwickmühle für Haman und sein Leben. Also wagt er die Flucht nach vorne im wahrsten Sinne des Wortes und schmeißt sich Esther zu Füßen. Denn er weiß, wenn jemand jetzt noch den König umstimmen kann, dann ist sie es und nur sie. Und darum wagt er alles, nähert sich ihr an, wirft sich quasi auf ihren Platz und bittet sie darum, sein Leben zu retten. Und genau in diesem Moment kommt König Xerxes wieder. Hat sicherlich noch seine Zwickmühle im Kopf und sieht jetzt dieses Geschehen. Haman zu Füßen seiner Frau und seine Zwickmühle löst sich in Luft auf. Denn er weiß und sagt es laut, dieser Haman hat sich unsittlich meiner Frau, der Königin, genähert. Er ist des Todes. Zack, sein Problem ist gelöst, denn er verurteilt ihn ja nicht für seinen Erlass, an dem er selbst mitgewirkt hat, sondern dafür, dass er sich der Königin unsittlich genähert hat. Zumindest interpretiert er diese Bewegung von Haman so. Und sein Mitarbeiter schaltet ebenso blitzschnell wie er und sagt, hey, Haman hat doch in seinem Garten den Galgen aufgebaut, den er für Mordechai aufbauen ließ. Und der König besiegelt sofort das Schicksal von ihm und sagt, hängt ihn dort auf. Ob das jetzt ein Galgen war oder ein Pfahl, die Wortwahl im Hebräischen ist nicht eindeutig, ist egal, es war ein grausamer Tod für Haman. Und er ist dort gestorben, wo er eigentlich Mordechai umbringen wollte. Man könnte jetzt sagen, die Geschichte ist damit zu Ende. Nein, ist sie nicht. Denn Esther und die Juden sind immer noch nicht frei. Sie sind immer noch nicht gerettet. Der Erlass, den Haman geschrieben und Xerxes unterschrieben hat, gilt ja immer noch. Und obwohl König Xerxes jetzt, das sehen wir am Anfang von Kapitel 8, Haman, weil er tot ist, seinen ganzen Besitz auf Mordechai überschreibt, also den Adoptivvater von Esther, und ihm auch die gleiche Macht und Rolle gibt, die Haman vorher hatte, also auch mit dem Siegelring ausstattet und ihn zum wichtigsten Minister und Berater macht, haben Esther und er keine Chance, jetzt etwas an dem Schicksal der Israeliten zu ändern. Also, was macht Esther? Sie geht ein zweites Mal ungefragt zum König. Sie wagt es wieder, ungebeten in seinen Palast hineinzutreten, in den Königssaal, und er streckt ihr wieder sein Zepter entgegen und erweist ihr wieder seine Gunst und sein Wohlwollen. Und Esther bittet ihn dann darum, diesen Erlass, den Haman geschrieben hat, doch rückgängig zu machen. Und König Xerxes' Antwort lesen wir in Kapitel 8, Vers 8. Xerxes sagt, ein Erlass, der im Namen des Königs abgefasst und mit seinem Siegelring gesiegelt ist, lässt sich nicht zurücknehmen. Ihr könnt jedoch in meinem Namen und unter meinem Siegel eine weitere Verfügung erlassen, um die Juden zu retten. Tut, was ihr für richtig haltet. Wir sehen hier, die Persönlichkeitsmerkmale von Xerxes ziehen sich weiter durch. Er schiebt einfach alles ab, delegiert und lässt andere machen. Gut für Esther und Mordechai, denn sie haben jetzt Zeit und die Möglichkeit zu überlegen, wie könnte dieser zweite Erlass aussehen? Der erste Erlass gilt immer noch und das kann nicht rückgängig gemacht werden. Wie müsste ein zweiter formuliert sein, um das jetzt irgendwie zu umgehen, um diesen ersten Entlass zu entgehen aus Sicht der Juden? Also König Xerxes schlägt diesen zweiten Erlass vor und damit gibt er eine Möglichkeit, um diesen ersten Erlass, wir könnten ihn den Todeserlass nennen, zu entkräften und einen Erlass zu schreiben, der zum Leben führt. Das ist jetzt die Aufgabe von Mordechai und Esther. Und wir sehen nur kurz in Vers 11, wie dieser Erlass formuliert ist, aber wir sehen, dass sie die Idee haben, den Juden einfach die Möglichkeit zu gewähren, sich zu verteidigen. Wir wissen nicht, was es bedeutet hat unter dem ersten Erlass, ob die Juden sich nicht hätten verteidigen dürfen, ob sie einfach unterlegen wären, weil die königlichen Soldaten mitgeholfen haben und jetzt nicht mehr. Das ist nicht klar. Aber dieser zweite Erlass des Lebens sieht jetzt vor, dass die Juden sich zusammensammeln dürfen. Das setzt voraus, dass sie sich einfach getroffen haben, wahrscheinlich alle Waffen mitgebracht haben, die sie hatten, um sich dann gegen die Angreifer zu verteidigen. Wir sehen also, dieser zweite Erlass ist nicht die Idee eines Präventivschlags, um alles zu umgehen und ein größeres Blutbad anzurichten, das die Juden dann für immer rettet. Nein, es geht da wirklich nur darum, den ersten Erlass zu umgehen. Darum gebrauchen sie fast wortwörtlich den Satzbau des ersten Erlass von Haman und drehen ihn einfach um. Sie geben ihnen die Möglichkeit, sich zu verteidigen, nicht anzugreifen und so quasi aus diesem Erlass von Haman herauszukommen. Und ob das funktioniert und was genau passiert, das sehen wir dann nächste Woche bei Hans-Peter. Ich will keinen Druck aufbauen, aber Hans-Peter, es muss schon das große Finale der Predigtserie werden. Ne? Du weißt Bescheid. Aus dem Urlaub werde ich dann mit kritischem Blick zuschauen. Das Esther-Buch, wenn wir jetzt mal bis Kapitel 8 schauen, liefert uns eigentlich den Stoff für einen Hollywood-Blockbuster. Es gibt da den mächtigen Bösewicht, der Pläne dazu schmiedet, eine Minderheit umzubringen. Wäre nicht der erste Film mit diesem Plot. Und wir sehen zwei Charaktere, die sich diesem mächtigen Bösewicht entgegenstellen. Esther und Mordechai. Es ist dieser bekannte Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Aber diesen Kampf zwischen Gut und Böse haben sich nicht irgendwelche Filmemacher oder Schriftsteller ausgedacht. Nein, diesen Kampf zwischen Gut und Böse gibt es mindestens, seitdem es uns Menschen gibt. Wir lesen schon auf der dritten Seite, könnte man sagen, der Bibel davon, ab dem Moment, wo Adam und Eva sich gegen Gott stellen, kommt das Böse in die Welt, ist die Sünde da und dieser Kampf zwischen Gut und Böse beginnt. Und ähnlich wie bei der Esther-Geschichte hat Gott einen Erlass geschrieben, schon ganz am Anfang. Gnädigerweise hat Gott diesen Erlass ausgesprochen, bevor es so weit kam. Wir sehen nämlich, dass Gott zu Adam sagt, im ersten Buch der Bibel, in Kapitel 2, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Sonst musst du sterben. Sonst musst du sterben. Und weil Adam und Eva trotzdem von dieser Frucht gegessen haben, steht das Urteil, man könnte sagen, dieser Todeserlass seit dem Moment, seit dem Verstoß über dem Leben von Adam und Eva. Und darum genauso auch über alle ihre Nachkommen. Darum kann Paulus dann viele Jahrtausende später im Neuen Testament auch Folgendes schreiben. Wir sehen es in Römer an mehreren Stellen, zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 23, da schreibt er, alle, also alle Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Ein paar Kapitel weiter schreibt er den bekannten Satz, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit greift er diesen Erlass des Todes, den Gott Adam und Eva warnend gegeben hat, auf und sagt, genau, er gilt damals und heute. Und jeder Mensch, wirklich jeder, fällt unter diesen Erlass. Es ist nicht nur wie bei Haman, dass die Juden davon betroffen sind, sondern jeder Mensch. Denn wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, schaffen wir es ja eigentlich noch nicht mal, unseren eigenen Maßstäben gerecht zu werden. Wie sollen wir dann Gottes Maßstäben gerecht werden? Das klappt gar nicht. Wir wissen allzu oft in Situationen, wie Rebecca sie teilweise gerade geschrieben hat, wir wissen ganz genau, was wir jetzt eigentlich tun sollten. Oder in anderen Momenten, was wir jetzt auf gar keinen Fall sagen sollten. Aber was tun wir? Genau das Gegenteil. Immer wieder. Wir werden nicht mal unseren eigenen Maßstäben gerecht. Wie viel weniger Gottes Maßstäben. Jeder von uns macht Fehler. Tut Dinge, die er nicht tun will, tut Dinge, die Gott nicht getan haben möchte. Und das nennt die Bibel Sünde. Und die Warnung an Adam gilt genauso für uns. Wenn du das tust, musst du sterben. Wenn du das tust, musst du sterben. Denn der Lohn, mit dem die Sünde uns bezahlt, wir kriegen eine Belohnung für diese Taten, aber der Lohn dieser Sünde ist der Tod. Das ist die Währung, mit der die Sünde bezahlt. Und viele Menschen wünschen sich, dass Gott doch eigentlich endlich mal das Böse aus der Welt ausradieren soll. Auch Menschen, die gar nichts mit Jesus oder Gott und dem Glauben am Hut haben, sagen manchmal sowas wie, wenn es einen Gott oder irgendeine andere Macht gibt, dann soll er doch endlich mal das Böse beseitigen. Kriege, Hungersnot, Menschenhandel, die Liste könnten wir noch fortsetzen. Warum beseitigt Gott das nicht einfach, wenn es ihn doch gibt? Warum beseitigt Gott das nicht, wenn es ihn doch gibt? Das Problem bei diesem Gedanken ist, dass das Böse oder die Sünde niemals abstrakt oder unabhängig existieren. Nein, das Böse existiert immer dort, wo Menschen Böses tun, wo jemand sündigt. Dort ist das Böse da und dort ist die Sünde zu finden. Wenn wir also möchten, dass Gott das Böse aus dieser Welt beseitigt, kann er uns Menschen nicht einfach so außen vor lassen. Das geht nicht. Darum müsste Gott eigentlich alle Menschen durch den Tod ausradieren, beseitigen, wie auch immer wir es wollen, so wie Haman es mit den Juden vorhatte. Aber er hätte das Recht auf seiner Seite, denn alle sind schuldig geworden. Alle stehen unter diesem Erlass des Todes. Aber, und das ist unser Glück, es liegt in der Natur Gottes, in seinem Wesen, in seiner Liebe. Er ist Liebe. Es liegt in seinem Wesen, dass er uns Menschen eigentlich nicht bestrafen will, weil er uns ja gerade aus seiner Liebe heraus geschaffen hat. Dich, mich, jeden einzelnen Menschen, der schon existiert hat und der noch existieren wird. Gott liebt jeden und er hat uns genau dafür geschaffen, um mit ihm zusammenzuleben. Mit unserem Gott zusammenzuleben. Das ist der Grund, warum Gott jeden einzelnen von uns geschaffen hat. Aber man könnte jetzt übertragen und sagen, wie König Xerxes sind Gott auch ein Stück weit die Hände gebunden. Hört sich komisch an, weil wir hier von Gott reden, aber es ist so. Gott sind ein Stück weit die Hände gebunden. Xerxes konnte seinen ersten Erlass nicht einfach ungeschehen machen. Er konnte ihn nicht aussetzen. Er galt nach wie vor. Und genauso wenig kann Gott fünfe gerade sein lassen und einfach mit deiner und meiner Schuld darüber hinwegsehen, sie wegwischen, ohne etwas anderes zu tun. Das kann er nicht. dieser Erlass, den er ausgesprochen hat, den wir durch die ganze Bibel hindurch finden, der gilt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der göttliche Erlass sagt eindeutig, dass jeder, der sündigt, sterben muss. Und da gibt's kein Drumherum, sonst wäre Gott nicht wahrhaftig, sonst wäre er nicht ehrlich. Und das geht überhaupt nicht, das passt nicht zu seinem Wesen. Und darum schmiedet Gott auch einen Rettungsplan. Er schreibt quasi auch einen zweiten Erlass, so wie Esther und Mordechai das gemacht haben. Die Verse, die ich gerade von Paulus angeführt habe, die ihr da noch seht, die gehen nämlich noch weiter. Zum Beispiel der Vers aus Römer 6, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das hatten wir gerade schon. Und er schreibt weiter, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, auch wenn wir es schon tausendmal gehört haben. Es ist das Evangelium pur. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Oder in Kapitel 3, Vers 24 hat Paulus weitergeschrieben, ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Eigentlich ist klar, wie das Urteil ausfallen müsste, aber er lässt uns trotzdem gerecht vor diesem Urteil stehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wenn wir diesen Gegenerlass jetzt mit unseren eigenen Worten formulieren müssten, könnten wir auf einen Vers zurückgreifen, den viele uns wahrscheinlich von uns auswendig kennen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist der Gegenerlass, der Erlass, der zum Leben führt, den Gott sich überlegt hat, der Plan, den er geschmiedet hat, um den ersten Erlass nicht ungültig zu machen. Das kann er nicht, aber trotzdem das Leben zu ermöglichen und diesen ersten Entlass zu umgehen. Alle, die daran glauben, dass Jesus die Todesstrafe für meine Fehler, für deine Fehler getragen hat, die profitieren jetzt von diesem zweiten Erlass, von diesem Erlass des Lebens. Und weil Jesus an deiner und meiner Stelle gestorben ist, kann er uns stattdessen auch wieder das zurückschenken, was Gott ihm geschenkt hat, nämlich das neue Leben, ewiges Leben. Und jeder, der glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist, kriegt dafür auch als Dankeschön, als Startguthaben dieses ewige Leben von Gott durch seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Und das bedeutet für jeden, der an Jesus glaubt, dass ein Neuanfang möglich ist, dass ein Neuanfang passiert. All das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist jetzt vorbei. Das gilt nicht mehr, weil die Strafe für diese Schuld gebüßt wurde. Es gab jemanden, der die Todesstrafe, die auf meiner Sünde liegt, erlitten hat. Das heißt, die Strafe wurde einmal getragen und darum muss keine zweite Strafe dafür ausgesprochen werden. Ich bin frei. Ich bin schwerelos, wie wir es gerade in diesem Lied gesungen haben. Das bedeutet nicht, dass wir über die Erde schweben, sondern dass wir die Schuld los sind, die schwer auf unserem Leben lastet. Und darum sind wir schwerelos. In Gottes Gegenwart, im Leben mit ihm, sind wir schwerelos, sind wir unsere Schuld los. Und dabei spielt es keine Rolle, wie schwerwiegend oder schlimm du dein Leben in der Vergangenheit irgendwie beurteilen wüsstest. Es gibt nichts, was zu groß wäre, als dass der Sohn Gottes dafür nicht hätte sterben können. Wir sehen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, dass die schlimmsten Männer und Frauen diesen Neuanfang mit Jesus gewagt haben und dann Unglaubliches in ihrem Leben passiert ist. Dazu muss man natürlich sagen, dass es nicht bedeutet, dass die Konsequenzen unserer ganzen Fehler in der Vergangenheit dadurch auch automatisch ausgelöscht werden. Nein, so funktioniert das nicht. Ein Stück weit wird das vielleicht versöhnt im Laufe unseres Lebens, wenn wir daran arbeiten, um Versöhnung bitten. Aber es wird niemals ganz ungeschehen gemacht werden. Aber jeder von uns, der vor Jesus kapituliert und ihn um Hilfe bittet, wird auch mit ihm einen Neuanfang beginnen können. Und das Esther-Buch lädt uns dazu ein. Es ist eine Einladung an uns, den Neuanfang, den Israel auch erlebt hat, in unserem Leben genauso zu erleben. Selbst wenn alles unmöglich und vergeblich scheint, wenn wir das Gefühl haben, die bösen Menschen sind an der Macht und die Guten haben nichts zu sagen, die Gottlosigkeit regiert und alles geht den Bach runter. Gott ist zwar unsichtbar, das sehen wir durch das ganze Esther-Buch. Gott ist zwar unsichtbar, aber er ist trotzdem am Werk. Gott wirkt. Gott wirkt, egal wie du es beurteilen würdest. Mal wirkt er durch riesengroße Wunder und mal durch ganz kleine und zahlreiche Zufälle, so wie wir es im Esther-Buch sehen. Aber Gott wirkt und er kommt an sein Ziel. Und das Buch lädt dich und mich dazu ein, unser Vertrauen eben auf diesen unsichtbaren Gott zu setzen. Nicht auf unsere Möglichkeiten, nicht auf unsere Chancen, das, was wir können, sondern auf Gott. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir so enden wie Xerxes und Haman, die quasi sowas wie Spielbälle Gottes sind. Aber wenn wir uns wie Esther auf Gott verlassen, seine Ziele und seine Pläne zu unseren machen, werden wir erleben, dass Gott existiert, dass er wirkt, dass er Beziehung zu uns haben möchte und unser Leben bereichert. Und hier sitzen viele im Raum, die diesen Neuanfang mit Jesus schon mal gemacht haben, die erlebt haben, was dieser Neuanfang bedeutet, wie es sich anfühlt, wie diese Schwerelosigkeit in deinem Leben dann zum Tragen kommt. Aber wie Esther erleben wir auch ganz oft, dass wir von dem Strom des Lebens irgendwie mitgerissen werden, von unserem Umfeld, von den Menschen, die uns umgeben, und wir dann irgendwie an einem Platz enden oder Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Wir sehen es bei Esther. Sie lässt sich treiben mit diesen ganzen jungen Frauen, die am Anfang an den Hof des Königs kommen, und tut einfach das, was sie auch tun. Sie tut Dinge am Anfang des Buches, die sie nie als Jüdin hätte tun sollen, dürfen, wollen, aber weil sie einfach mitschwimmt, weil sie sich dem nicht entgegensetzen kann als Teenie, schwimmt sie mit und tut Dinge, die sie nicht tun möchte. Aber als sie sich wieder zu Gott zuwendet, und das können wir alles im Kapitel 4 nachlesen oder in den Predigten nachhören, als sie sich Gott wieder zuwendet, nimmt er sie an und baut sie in seinen Plan ein und sie ist Teil der Zukunft, die Gott bereitet hat. Und wenn du dich in letzter Zeit vielleicht auch irgendwie hast treiben lassen, das kann bei jedem von uns ganz unterschiedlich aussehen. Manches kriegen die engsten Menschen um uns herum wahrscheinlich gar nicht mit, es passiert hier drin oder hier drin. Aber wenn du dich in irgendeiner Weise in letzter Zeit hast treiben lassen, dann lädt Esther dich dazu ein, wie sie, aus diesem Strom auszusteigen. Zu Gott zurückzukehren, sich ihm zuzuwenden und zu sagen, dass er dein Leben wieder gestalten soll. Dass Gott dein Leben gestalten soll, nicht du selbst. Nicht deine Karriere, nicht dein Umfeld, nicht irgendwelche Menschen, sondern Gott, der Herr. Er soll der Gestalter deines Lebens sein. Und ein Leben, das von unserem Gott gestaltet wird, wird das bringen, was Gott uns verspricht. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Dankbarkeit, all das, was wir aus dem Neuen Testament kennen. Das ist das Geschenk, das Gott uns für dieses neue Leben mit ihm bietet. Und vielleicht sitzen ein paar hier oder schauen auch zufällig zu, die noch nie diese Kapitulation vor Jesus eingegangen sind, die noch nie diesen Erlass, den zweiten Erlass des Lebens, den Gott geschrieben hat, für sich in Anspruch genommen haben. Dann ist das Esther-Buch auch eine Einladung für dich. Denn in diesem Buch stellt sich Gott uns als der unsichtbare Herr der ganzen Welt ein. Er hält die Fäden in der Hand, egal ob ich es wahrhaben will oder nicht. Er ist der Schöpfer von uns allen und wir sind geschaffen, um Beziehung zu ihm zu haben. Das ist unser Ziel. Das gibt unserem Leben Sinn, Freude und all das, was wir uns manchmal wünschen. Und vielleicht sitzt du gerade hier oder hörst von zu Hause aus zu, weil du gemerkt hast, ich bin da auf der Suche nach etwas und kann es gar nicht beschreiben, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Dann schau, was Esther gemacht hat. Sie hat sich Gott zugewendet und hat anerkannt, dass er der Herr ist, dass seine Pläne gut sind und dass er wieder diese Beziehung zu ihr aufbauen möchte. Und genauso lädt Gott dich auch dazu ein. Wir sind als Menschen für die Beziehung zu ihm geschaffen. Also Lass es uns doch einfach wieder ausprobieren, egal an welchem Punkt du in deinem Leben gerade stehst. Lass es uns einfach ausprobieren. Was könnten wir schon verlieren? Wir sind alle für das Leben geschaffen, für das Leben mit Gott. Nicht für das Leben einfach so auf dieser Erde, sondern für das Leben und die Beziehung mit Gott. Alles andere wäre eine Verschwendung. Und gerade wir in Baden-Württemberg, wir wollen doch nachhaltig leben, oder? Und das funktioniert nur mit Jesus und an seiner Seite. Amen.